Liebe Geschwister, wir hatten gestern einen sehr, sehr schönen geistlichen Vormittag und Nachmittag. Wir waren eingeladen zu Geschwistern und sie alle möchten dem Herrn treu dienen und nicht in die Welteinheitsreligion des Antichristen, die sich in der Ökumene vorbereitet, hineingeraten und dem Herrn treu sein am Evangelium. Und jede Gemeinde trifft wie in der Heiligen Schrift ihre eigenen Entscheidungen unabhängig und selbstständig, aber es ist ein Treffen von Ältesten und Brüdern, die leiten zum Austausch. Und das Thema gestern war ein ganz, ganz tiefes und wichtiges. Es ging um das Evangelium, die Rettung in Jesus Christus, Evangelisation. Unser wichtigster Auftrag hier in dieser Welt. Der Herr Jesus ist in die Herrlichkeit des Vaters eingegangen. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und ihr wisst es aus der Apostelgeschichte, die große Verheißung, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist unser Auftrag, unseren Herrn und Heiland zu bezeugen, in Samaria, Judäa und bis an die Enden der Erde, beginnend in Jerusalem, da wo wir wohnen, wäre unser Jerusalem Kehl, ja, weitergehend in Baden-Württemberg, weitergehend in Deutschland, über die Grenzen hinweg und letztendlich bis zu den unerreichten Volksgruppen, nehmen wir mal in Afghanistan, wo ganz viele Menschen überhaupt nicht mit dem Evangelium berührt sind. Und diese große Botschaft hat uns der Herr anvertraut. Wir durften jetzt feiern, dass er am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat, dass wir gerettet sind, weil wir ihm unser Leben geschenkt haben, weil wir um Vergebung bitten für unsere Sünden und er in Gnade dann wirklich auch vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diese Botschaft, und das ist so wichtig, die sollen wir in alle Welt tragen, überall den Menschen hin. Und wisst ihr, das geht immer so, so schnell. Denkt mal ein bisschen zurück, ja? Kennt ihr noch den Nachbarn hier von uns? Das ist noch gar nicht so lange her, ja? Kam immer und hat mal freundlich gegrüßt, aber ist leider nie gekommen, obwohl wir oft eingeladen haben. Und plötzlich ist jemand nicht mehr da. Und seine Frau, eines Tages plötzlich, ihr wisst das, konnte sich an nichts mehr erinnern. Das kann passieren. Davor ist der Tag des Heils. Davor ist der Tag der Gnade. Davor ist der Tag, wo man Jesus sein Leben schenken kann. Und wir glauben doch, dass Jesus Christus für uns alle gestorben ist und für uns alle sein Leben gegeben hat. Und dass er uns alle als Zeugen gebrauchen möchte in dieser Welt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir selbst die Botschaft der Rettung kennen, damit wir sie weitergeben können. Das wird eine der wichtigsten Fragen im Himmel sein an jeden Einzelnen von uns. Ja? Also ihr dürft euch das nicht so vorstellen, da wird nur der Pastor gefragt, ja, und die anderen verstecken sich alle dahinter, so wird das nicht laufen. Ja? Also wird jeder gefragt werden, bist du mein Zeuge gewesen? Hast du für mich Zeugnis gegeben? Eine ganz wichtige Frage. Und deshalb könnt ihr das, könntet ihr jemand ganz einfach die Botschaft der Rettung weitergeben aus der Bibel. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es beginnt ja alles schon mit der Herrlichkeit der Schöpfung. Ja? Heute Morgen, was für ein wunderschöner Morgen, wenn man den Himmel sieht, wenn man die herbstlich gefärbten Blätter sieht in wunderschönen Farben. Auch als wir gestern dann zurückkamen von diesem Treffen der Ältesten, was für wunderschöne Gegenden, wo wir entlang gekommen sind, all das hat Gott geschaffen. 1. Mose 1,31 und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, alles damals am Beginn der Schöpfung und siehe, es war sehr gut, alles war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet die Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Müsst euch das so vorstellen, der schönste Garten. Ihr habt alles wunderbar fertig gemacht, vorbereitet. Tolleck hat alles in Form gebracht im Garten. Heinrich hat alles in Ordnung gebracht im Garten. Alles tipptopp, alles ist fertig. Und dann kommt jemand und du übergibst den Garten und du sagst, hier ist mein Garten. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub, pflege bitte meinen Garten. Wenn ich wiederkomme, werde ich mir anschauen, wie der Garten aussieht. Naja, nun guckt euch mal die Erde an, wenn der Herr wiederkommt. Wie gut die Menschen diesen Garten bepflegt haben. Wenn irgendwo kein Krieg ist, kann man inzwischen froh sein. Und das ist das Problem, die Sünde, ja, die Zerstörung des Gartens, die Sünde in Worten, in Gedanken, in Taten, die Bosheit der Menschen untereinander, die Unreinheit, der Götzendienst, die Lüge, die Unversöhnlichkeit. All diese Dinge haben so viel von dieser herrlichen Erde kaputt gemacht und eben auch in unseren Herzen. Ja. Ursprünglich, und wir sehen es immer noch in Ausschnitten, ist unglaublich, der Mensch macht so viel kaputt, und Gottes Werk ist so herrlich, so viele Möglichkeiten, dass er immer wieder Wege findet, um Dinge wiederherzustellen und schön zu machen und uns zu erfreuen. Ja? Auch jetzt, wenn wir am Rhein entlang spazieren gehen, das ist ja eine Augenweide noch. Wie schön war das am Anfang und wie schön wird das sein, wenn der Herr wieder alles herrichtet. Psalm 19, Vers 1 sagt, ist übrigens ein Psalm Davids zum Singen, Lob zu singen für Gott. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Psalm 19, Vers 1. Und macht das wirklich mal. Wenn keine Wolken am Himmel sind in der Nacht, schaut euch mal diese herrlichen Sterne an. Diese Weiten des Himmels, auch am Tage. Was für schöner Ausdruck von der Größe und Herrlichkeit Gottes, wenn man in die Schöpfung schaut und auch auf Erden, ja, und auch die Tiere und auch die Pflanzen. Und schon allein, wenn man manchmal, mein Vati hat jetzt die letzten Rosen geschnitten im Garten, ja, und dann hat er so Sträuße gemacht von den letzten Rosen. Und allein, wenn man eine so eine Rose anguckt, wie schön die ist, wenn man sich das mal die Zeit nimmt und diese Farben und diese Blätter und diese Formen und es ist einfach wunderschön. Ja? Wir haben oft zu wenig Zeit, um diese wunderschöne Schöpfung des Schöpfers zu schauen und ihm zu begegnen dabei im Gebet. Aber Römer 5,12 sagt, wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Warum? Weil sie alle gesündigt haben. Wisst ihr, was damals war, als der Sündenfall war? Die Schlange hatte die Frau versucht, die Frau hatte von der verbotenen Frucht genommen. Dann ist sie zum Mann gegangen und hat gesagt, Adam ist auch davon, hat sie ihn versucht, er hat auch davon genommen, sich auch versündigt, gegen Gott gehandelt. Und jetzt kommt Gott und sagt, Adam, was hast du getan? Und wisst ihr, was Adam sagt? Die Frau ist schuld. Versteht ihr? Die Frau ist schuld. Geht Gott zur Frau? Die Schlange hat mich versucht. Versteht ihr? Die Schlange hatte niemand mehr, wo sie sagen könnte. Ne? Es gibt da so ein bisschen eine harte Episode, aber ihr kennt die wahrscheinlich in Russland auch. Da geht das so ähnlich. Der Vater zur Mutter, die Mutter zum großen Sohn, der große Sohn zum kleinen Sohn. Ne? Und der hat niemand mehr, der rennt in den Stall und schimpft das Schwein. Ja, so. Das ist unser Problem. Keiner gibt zu, dass er selber Schuld hat. Wollen alle Männer sein und starke Frauen auch heutzutage, aber dann mal vor Gott zu sagen, ich übernehme auch die Verantwortung und ich habe Schuld. Und das ist auch für die Väter und für die Mütter und für die großen Geschwister und so, ja. Dass wir wieder eine Herzenshaltung zu sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich bin schuld. Nicht die Frau, nicht die Kinder. Ich bin schuld. Ist etwas ganz Wichtiges. Alle Menschen haben gesündigt. Die Bibel sagt sogar, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der lügt und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ja? Da kennt ihr auch diese Episode, als der Preußenkönig verkleidet in ein Gefängnis gegangen ist. Der hat so Sachen gemacht, der hat sich so niedrig gestellt zu den anderen, als wenn er ein ganz normaler Mann ist und einen bestimmten Beamtengrad nur hätte, ist ins Gefängnis gegangen und hat gesagt, ich möchte mit den Gefangenen reden. Und dann hat er die sich bringen lassen und die wussten nicht, dass es der König ist. Die dachten, das ist irgendein Offizier oder so. Ja? Und im ersten gesagt, warum sind sie hier im Gefängnis? Ja, völlig zu Unschuld und alles so. Ja. Zweiter, ja, das war ganz ungerecht gelaufen. Ich konnte eigentlich gar nichts dafür und so. Und ich weiß nicht mehr die Zahl, ich glaube der fünfte oder sechste, das war der letzte, den er sich noch anhören wollte, der hat gesagt, wissen Sie was, es tut mir so leid. Ich war's. Ich habe Schuld gehabt. Und es ist völlig richtig, dass ich hier bin. Und er hat nichts gesagt, der König, ist rausgegangen, hat sich ein Blatt Papier geben lassen und hat eine Begnadigung geschrieben. Und als er weg war, kommen die Gefangenenwärter und sagen, ja, hier ist ein Begnadigungsschreiben, Sie sind frei. Und das ist das, was der Herr Jesus sich von uns wünscht, dass wir es nicht mehr verbergen, dass wir sagen, Herr, ich bin der Mann, ich bin die Frau. Kennt das auch von David nach seiner schweren Sünde, ja, wo Nathan dann kam und bis er gesagt hat, du bist der Mann, du. Und dann vor Jesus wird ganz alles bereinigt. Alles ausschütten, das ganze Herz. Aufhören mit dem, ich habe nicht Schuld, die anderen. Herr, vergib mir meine Sünde, vergib mir meine Schuld und nimm mein Leben in deine Hände. Nimm mein Leben ganz in deine Hände. Ich krieg das nicht hin ohne dich. Es ist immer wieder Sünde drin. Herr. Ja. Und dann kommt der Herr und er vergibt. Wer hat das schon erlebt? Ich habe es erlebt. Er vergibt. Und heute haben wir Abendmahl gefeiert. Ist ja genauso ein Moment, wo Jesus kommt und sagt, komm mein Kind, komm, ich reinige dich. Es ist gut. Nimm alles weg von dir. Hör wieder auf mich, geh mit mir, tu das, was ich möchte und nicht das, was du willst. Und ich möchte mich verherrlichen in deinem Leben. Und weil eben alle gesündigt haben, ist auch der Tod zu allen durchgedrungen. Und der Tod ist irgendwie, wird unterschätzt. Er ist überwunden durch Jesus Christus. Jesus ist auferstanden. Aber wir brauchen eben wirklich auch Jesus, weil nur in Jesus der Tod überwunden wird. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und ansonsten sehen wir ohne Jesus, die Zeit geht so schnell rum und jeder geht letztendlich der Ewigkeit entgegen, dem Sterben, dem Tod entgegen, wenn wir nicht vorher entrückt werden. Das ist einfach so, ja. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Deswegen brauchen wir, die wir zu Jesus Christus gehören, keine Angst haben vor dem Tod. Aber wehe denen, die nicht zu Jesus gehören. Ihr könnt euch die stärksten und klügsten Männer und Frauen anschauen. Die älteren Geschwister wissen das, wie schnell das Leben vergeht. Das macht so und dann hast du auch graue Haare, ne? Ich muss mal gucken, ob ich auch schon ein graues Haar habe. Ja. Ja. Unerbittlich, ja, unerbittlich, ja. Es geht voran. Und die Frage ist, wem geht es entgegen? Dem Tod, dem Totenreich der Hölle oder dem Himmel und der Herrlichkeit Gottes? Und wir haben eine ganz verrückte Zeit. Das hat normalerweise jeder in Deutschland gewusst, in Europa gewusst. Ich entscheide hier auf der Erde, werde ich in der Ewigkeit in der Verdammnis, in der Hölle, im Totenreich sein oder werde ich in der Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes beim Vater im Himmel sein und beim Herrn Jesus, der schon Wohnungen für mich vorbereitet hat. Und das ist die Realität. Und da ist unsere Aufgabe, weil wir kennen den Weg in den Himmel. Der Herr Jesus hat ihn uns anvertraut. Die Bibel sagt in Matthäus 16, da sagt der Herr Jesus zu Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Er will seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Was stark ist, was krass ist, was vielen gar nicht auffällt, die ganze Erde wird eigentlich als Pforte der Hölle oder des Totenreiches bezeichnet. Und Jesus verstärkt das noch und sagt, viele sind's, die auf dem breiten Weg gehen, der an die Verdammnis führt, und wenige sind's, die auf dem schmalen Weg gehen, der an die Ewigkeit, Herrlichkeit, ewiges Leben beim Vater führen. Aber Jesus will, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden und dass die Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und in Jesus Christus neues Leben bekommen. Und dafür sind wir hier auf der Erde als Gläubige. Das ist mit unsere wichtigste Aufgabe, ja? Also ich sage euch ganz ehrlich, manchmal, wenn man im Gebet ist, man hätte richtig Lust, zum Herrn zu gehen. Einfach so. Zack, dann ist man beim Herrn. Wenn man wirklich ganz mit ihm eins ist, aber dann überlegt, wie viele Menschen sind hier. Ja, natürlich die Lieben in der Familie, bei vielen noch die Kinder oder die Enkel. Und bitte macht euch nichts vor. Wer Jesus Christus hat, hat das ewige Leben. Aber wer Jesus Christus nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Das sind Bibelworte, das ist nicht, was ich mir ausdenke, das ist heiliges Wort Gottes. Und wir können nicht sagen, weil ich gläubig bin, sind automatisch auch meine Kinder gerettet. Sobald sie sich selber entscheiden können, sind sie auch selber verantwortlich für das, was sie entscheiden. Und wenn sie Jesus Christus nicht haben und ihm nicht nachfolgen, dann sind sie auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Das ist die Tatsache. Jesus sagt, da wird heulen und Zähneklappern sein. Jesus, ich habe das heute früh nochmal nachgeguckt in der Konkordanz. Heulen und Zähneklappern müsste man eingeben beim Neuen Testament. Zack, 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 zack. Oh, also dass der Herr Jesus das so oft gepredigt hat, das hätte ich auch gar nicht gedacht. Das war ihm so ernst, weil das eine Realität ist. Und er ist ja gekommen, um die Menschen da herauszuretten. Und jetzt sind wir die Botschafter, die in Liebe die Predigt des Evangeliums den Menschen geben und ihnen helfen, auf den Weg der Rettung zu kommen. Wenn wir das nicht tun, dann verpassen wir den wichtigsten Auftrag unseres Lebens. Deine Kinder und Enkel werden nicht gerettet, weil du sie lieb hast. Gott freut sich, dass du sie lieb hast. Das ist etwas ganz Gutes und wir sollen sie alle lieben, von ganzem Herzen, ja, und für sie einsetzen. Aber unsere Liebe rettet sie nicht. Die Liebe Gottes, dass sie diese annehmen, dass sie Jesus ihr Leben und Herz schenken und wirklich ihm nachfolgen, das ist die Rettung. Für jeden von uns. Für jeden von uns. Überall wurde das Evangelium verkündigt, auch in der Apostelgeschichte, dass Jesus gestorben ist, am Kreuz auferstanden ist, der Preis bezahlt wurde für die Sünde. Und dann ging es ihnen durchs Herz und sie sagen, was sollen wir tun, um gerettet zu werden, ihr Brüder? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Jeder von euch lasse sich nach der Buße taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und die Taufe ist ja das alte Leben, wo ich das tue, was ich selber möchte, in den Tod zu tun mit Jesus Christus und zu dem Leben aufzuerstehen, das Gott vorbereitet hat. Und Gott hat für jeden von uns ein Leben vorbereitet. Das ist völlig egal, wo du im Moment stehst. Es gibt einen Plan Gottes für jeden von uns, für jedes Leben. Jeder hat eigentlich eine Berufung von Gott und der Wille Gottes ist, dass wir diese Berufung leben. Das ist das Ziel des Herrn. Und wenn wir das leben, dann werden wir auch Menschen Zeugnis geben, wie sie gerettet werden können, Buße tun, Vergebung finden und ewiges Leben im Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr die Bibel lest, ja, die Gemeinden werden immer nach der Stadt genannt. Also da gibt es die Gemeinde in Korinth zum Beispiel, Gemeinde in Philippi, Gemeinde in Laodicea. Also die werden immer genannt nach der Stadt, wo sie sind und haben eine Verantwortung für die Städte, wo sie sind. Versteht ihr? Dass die Leute dort überall das Evangelium hören. Und das trifft auch die Dörfer zu, wo ihr lebt. Wenn ein Christ in einem Dorf oder in einer Stadt lebt und ist dort viele Jahre und die Leute haben nicht das Evangelium gehört, dann bist du mitschuldig daran, dass sie verloren gehen. Ganz einfach ist das. Und das sagt die Bibel von vorn bis hinten. Und dann gibt uns der Herr ganz viele Hinweise, Ratschläge, Empfehlungen und wie wir das alles ausfüllen können, dass die Menschen das Evangelium hören, wie wir uns gegenseitig dabei helfen, wie wir hinausgehen, wie einer betet für den anderen, während er den Dienst tut, wie heute würden wir jetzt sagen, auch Traktate verteilt werden, auf der Straße verkündigt wird, Menschen eingeladen werden, Hauskreise gegründet werden, damit Menschen gerettet werden. Viele Formen, ja. Aber die Gemeinde, die keine Verantwortung übernimmt für die Verlorenen ihrer Stadt oder ihrer Dörfer, wo die Geschwister wohnen, ist eine Versagergemeinde vor Gott. Nur wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen und diesen Auftrag zur Ehre Gottes angehen, nur dann erfüllen wir unseren Zweck in dieser Welt. Es gibt eine zweite sehr wichtige Aufgabe natürlich, etwas ganz Schönes, die Anbetung Gottes, Gott die Ehre zu geben, Gott zu loben und zu preisen, ja, uns zu stärken in ihm für diesen Dienst, das gehört auch dazu. Aber ein ganz wesentlicher Auftrag ist die Verkündigung des Evangeliums an die ungläubigen Menschen. Jetzt guckt mal raus, wie viele Leute durch die Innenstadt gehen. Weißt du noch, als wir am Büchertisch waren, wie viele Leute da kommen? Es ist eine große Aufgabe. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er kann uns in all dem helfen und stärken. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Es sind jetzt so viele geworden. Aus aller Welt die Menschen, ja, alle Völker. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nicht bloß ein bisschen. Alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, das sind die ganz ungläubigen Menschen. Und da gibt es so Worte, errette, die man zum Tode schleppt und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprüche 24, 11. In Johannes 3 finden wir das wunderbare Liebesangebot Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und in Römer 10 steht dann sinngemäß, es gibt dieses Liebesangebot Gottes für alle Menschen. Wie sollen sie aber zu Jesus finden, wenn ihnen das nicht gesagt wird? Wenn es nicht gepredigt wird? Wenn es keine Gläubigen gibt, die mit den Menschen reden? Die ihnen das nahe bringen. Nur dann können sie gerettet werden. Und wenn sie Jesus anrufen und ihm nachfolgen, dann sind sie im ewigen Leben. Wenn Jesus ihr Herr ist, ihr Leben ihm gehört. Ja. Und jetzt möchte der Herr uns ausrüsten und stärken und zubereiten und gebrauchen. Wer fällt euch persönlich ein, wo ihr sagt, das sind Menschen, die sehe ich, das sind Menschen, die wohnen in der Nähe. Das sind Menschen, mit denen habe ich Kontakt und die sind noch nicht gerettet. Das ist kein Spiel. Wir gehen ja in den Gottesdienst nicht so, wie wenn man irgendwie Fernsehen guckt oder irgend sowas. Sondern es geht um das Wort des lebendigen Gottes. Ja? Es geht um himmlische und irdische Wahrheiten von Gott gesagt. In Erweckungszeiten, Charles Finney zum Beispiel, Moody zum Beispiel. Ihr kennt andere solche Prediger, ja? Die konnten in den Nächten nicht schlafen. Wisst ihr, warum die nicht schlafen konnten? Wisst ihr das? Die haben es nicht ertragen, dass die Menschen um sie herum in die Hölle fahren, während sie in einem weichen Bett liegen. Die haben teilweise Stunden geschrien zu Gott und haben gesagt, Oswald Chambers und so, ihr kennt viele dieser Erweckungsprediger, ja. Herr, schenke, dass Seelen gerettet werden oder ich sterbe. Das haben die im Ernst gebetet. So waren die vom Herzen verbunden mit den Menschen, ja. Und uns hat der Teufel so taub gemacht, so die Augen und Sinne verblendet, dass wir inmitten von der ewigen Verdammnis geweihten Menschen herumlaufen und so tun, als wenn alles gut ist manchmal. Sag ja nichts. Sei bloß immer schön artig, dass du nicht angerührt wirst, so ungefähr. Das ist unsere Situation heute. Und ich steck mit drin, ja, ich steck mit drin. Was meint ihr alleine? Dieser Wechsel von Chile hierher, die Monika hat das miterlebt. Da bist du unter anderem in einem Bus gefahren, dann ging die Tür auf, da kam ein Evangelist rein und hat das Evangelium gepredigt. Im Bus. Und ist durchgegangen. Oder es kam jemand rein und hat auf Gitarre Evangeliumslieder gespielt. Und ist wieder rausgegangen. Ja? Und dann hast du auch Zeugnis gegeben. Und ich kann mich erinnern, wir waren da in einer so einer Art Poliklinik, sowas wie einfaches Krankenhaus, ja. Und mit dem Kind. Und da wurde teilweise laut über den Glauben gesprochen. Richtig ausgetauscht, so laut und auch, ja. Ihr braucht Jesus und ja, entscheidet euch für den Herrn und so. Das war den Leuten ernst. Und hier sind die Massen so verblödet, dass die ganzen Organe, um die himmlische Herrlichkeit und Gottes Gegenwart zu empfinden, fast tot sind. Ja? Du redest mit jemandem, der hält sich für super schlau und der hat bestimmt auch Fachwissen, wo du überhaupt nicht mit kannst. Ja? Das möge ihm auch gegönnt sein. Aber wenn du über geistliche Dinge sprechen willst, ist alles wie tot. Also das ist nicht nur eine 5, das ist eine 18 oder 19 oder so. Ja? Da ist überhaupt nichts da. Und dann gibt es noch die Superbewegung, die sagt, Hauptsache jeder hat seinen Glauben. Und die Bibel warnt von vorn bis hinten, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Dass niemand sich geistlich heiliger Vater nennen soll, weil das eine unwahrscheinliche Überhöhung wäre, ein Frevel, eine Lästerung gegen Gott. Und da gibt es Christen, die beugen sich vor dem Papsttum, Papstamt, machen das alles mit und haben überhaupt keinen geistlichen Blick, dass sie damit in diese vorbereitete antichristliche, dämonische Welteinheitsreligion hineingehen. Ich habe immer gedacht, wenn jemand von Neuem geboren ist, dann wird er spätestens aus dem Teufel verfallenen Kirchen herausrennen, wenn bestimmte Sünden öffentlich sind. Inzwischen werden diese Sünden sogar noch gesegnet und keiner läuft weg. Man hat immer gesagt, das ist wie beim Frosch, kennt ihr das? Du setzt den Frosch in ein Glas mit Wasser. Und er fühlt sich wohl, ja. Und dann tust du eine Kerze drunter. Und das Wasser wird ein bisschen wärmer. Noch eine Kerze, noch wärmer. Der Frosch springt nicht raus, bis er tot ist. Wenn man versuchen würde, ihn gleich in heißes Wasser zu tun, er würde sich wehren, er würde sofort wegspringen und so, ja. Und diese Entwicklung haben wir ja geistlich in Deutschland. Es kommt immer eine Sünde zur anderen. Es gibt jetzt sogar Gemeinden, die dieses dämonische System des Yoga, das in seiner höchsten Stufe ja nun wirklich purer Satanismus ist, einführen und Gläubigen empfehlen als Entspannungstechnik. Da befinden wir uns im Moment. So, und jetzt kommt das Evangelium Jesu Christi. Und Jesus sagt, ich möchte die Gefangenen freimachen. Ich möchte die Gläubigen lösen von allen Bindungen an Finsternis. Ich habe die Liebe für jeden Menschen auf dieser Welt. Sogar der Papst könnte sich bekehren und gerettet werden und umkehren. Das soll sogar mal ein Papst probiert haben. Der hat dann nicht lange gelebt. Da ist dann gleich ganz mysteriös gestorben, wohl umgebracht worden. Aber es hat mal einen gegeben, der wollte das. Wirklich, das hat es gegeben. Ja, kann ich euch mal genau alles bringen, ja. Den haben sie bloß, der war dann gleich tot, ja. So. Ja, wir brauchen Gnade von Gott. Das sind alles geliebte Menschen von Gott. Gott liebt jeden Moslem, Gott liebt jeden Katholiken, Gott liebt jeden Atheisten, Gott liebt jeden Hindu, Gott liebt jeden Buddhisten. Er möchte sie alle retten. Aber wie sollen sie bitte gerettet werden, wenn ihnen keiner mehr sagt, dass sie verloren sind? Da gehen Leute in Gemeinden, wo auf der Kanzel Homosexualität oder Lesbentum praktiziert wird. Wie bitte wollt ihr dort Heil finden? Könnt ihr mir das mal verraten? Wenn die Bibel sagt, das sind Sünden, die den Tod verdient haben. Ich möchte beten, dass diese Menschen gerettet werden. Ja, das soll uns total ein Anliegen sein. Wir wollen auch niemand aufgeben. Aber wie will man denn da Rettung und Heil finden, bitte? Und wie kann das denn sein, dass Gläubige das verharmlosen und dann so tun, als wenn da nichts weiter dabei ist? Da stimmt doch überall etwas nicht. Und wir müssen zurückkehren zum Herrn. Ihm unser ganzes Leben neu ausliefern und ihm in Treue und Liebe dienen. Die Hunderttausende von Märtyrern, die dafür gestorben sind, dass wir heute die Bibel lesen können, was beispielsweise durch die katholische Kirche bei Todesstrafe verboten war, dass ja nicht ein Gläubiger die Bibel selber liest, dann merkt ihr doch schon, was los ist. Überlegt mal. Das war noch Anfang des 20. Jahrhunderts verboten. Da glauben heute tatsächlich Menschen, das wäre ein göttliches System. Also bitte, ihr habt doch die Bibel, ihr könnt doch alles überprüfen. Das geht doch nicht drum, was ich sage. Die Bibel sagt ganz deutlich, du sollst dir keine Bildnisse machen, sie nicht verehren, sie nicht anbeten zum Beispiel. Also ihr braucht bloß gucken, wo werden Bildnisse gemacht und sie dienen der religiösen Verehrung. Dann sagt die Bibel hundertprozentig, das ist nicht von Gott. Ist das so schwer? Braucht man da ein großes Theologiestudium? Nein, da braucht man nur das einfache Wort Gottes. Ja? Und die großen Theologen, die überlegen sich dann immer, wie sie das ganze Böse so darstellen können, dass es doch wieder gut ist. Also das ist doch nur noch schrecklich. Aber das echte, einfache, klare, deutliche Evangelium und Wort der Rettung. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz. Er hat sein Blut für dich vergossen, für alle deine Sünden und meine auch. Und ich brauche jeden Tag Vergebung und nicht nur einmal, ja. Aber ich habe sie im Herrn Jesus Christus. Und er hat den Weg frei gemacht zum Himmel. Und er hat uns das Evangelium gegeben. Und er möchte, dass die Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen. Und dann lasst uns diese Botschaft annehmen, ihm zur Ehre, ihn verherrlichen, den Menschen in Liebe die Wahrheit sagen. Und dafür brauchen wir Gebet. Epheser 6, 18, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist. Wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ihr unterhaltet euch mit jemand und dann wollt ihr über Gott reden. Das ist schon mal schwer. Aber wenn ihr noch über Jesus reden wollt, dann wird es noch schwerer. Ja? Und wenn es dann darum geht, aber das ist ja in Liebe gemeint. Ich habe ja jetzt 100-mal gesagt, ich brauche selber auch Vergebung an jedem Tag. Aber wenn es dann darum geht, jemand zu sagen, du brauchst da wirklich Vergebung, damit du nicht verloren gehst oder in die Verdammnis kommst oder so. Wisst ihr, wie schwer das ist geistlich? Und ich rede immer von Liebe, nicht von Anmaßung, nicht von Frechheit im Ton, nicht von, ja, Brüllen oder irgend sowas. Ich rede von einer in Liebe ernst gemeinten Weitergabe des Evangeliums. Und da brauchen wir das Gebet, weil hier sagt selbst Paulus, betet für mich, sonst kann ich es nicht. Und deswegen ist so wichtig, dass wir füreinander beten, damit wir das Evangelium weitergeben können im Alltag. Das ist so enorm wichtig. Wir werden es nicht schaffen ohne Gebet, versteht ihr? Das wird nicht gehen. Weil das ist nicht das Wetter, über das du dich unterhältst und auch nicht, ob Bayern München gewonnen hat oder nicht, sondern da geht es um die Rettung der Menschen. Und da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes und die bekommen wir durch Gebet vor dem Herrn. Ganz, ganz wichtig. Und das ist das Gleiche, wenn es um Lösung geht von Bindungen, von Süchten, von allem Möglichen. Ja? Wisst ihr, was heute läuft? Bitte niemand soll sich jetzt persönlich angegriffen fühlen. Ja? Das ist wirklich ein deutschlandweites Problem. Da sollen Millionen Menschen geistlich gesehen vor dem Computer umgebracht werden. Ja, geistlich gesehen. Sie sind abhängig von Videospielen, sie sind abhängig von allem möglichen bösen Zeug, von Pornografie, von Gewaltszenen. Es gibt Gläubige, die schauen sich Horrorfilme an. Ja. Du brauchst dich doch dann nicht fragen, wenn du dämonisch angegriffen wirst. Sowas ist doch völlig logisch. Ich war jetzt im Auto unterwegs, dann gab es im Radio eine Sendung, da ging es um Horrorfilme. Dann haben die diskutiert, ob man das hören und gucken kann oder nicht, solche Dinge. Das weltliche Ergebnis war, macht das ruhig, dann wird euer Angstsystem mal richtig in Wallung gebracht und trainiert. Wenn dann wirklich mal eine Angstsituation kommt, dann seid ihr darauf vorbereitet. Das war das. Also da weißt du nicht, ob du jetzt dieses Radio auflösen sollst, irgendwie mit Säure vernichten oder was da übrig bleibt. Ja? Also wer so doof ist, sage ich mal. Ja? Es ist doch wohl, also wer beim Horrorfilm nicht mehr merkt, dass da die Dämonen aktiv sind, dem kann, glaube ich, niemand mehr helfen. Also wirklich, ja. Und Dämonen sind eine Realität. Und das ist kein Spiel. Du spielst nicht mit dem Teufel. Du spielst nicht mit Morden. Du spielst nicht mit Vergewaltigung. Du spielst nicht mit Ehebruch. Wenn in der Familie die Filme laufen, ja, und da ist immer Ehebruch das Normalste von der Welt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es dann irgendwann passiert, weil das sind geistliche Dinge. Das ist nicht einfach nur ein Filmchen. Das sind geistliche Wirkungen. Da wird dein Denken verändert, deine Werte verändert, deine Einstellungen, dein Herz wird verdorben. Und auch Dämonen dringen durchaus ein, abhängig davon, wie krass die ganze Sache ist. Und jetzt möchte Jesus uns von all dem frei machen. In die Freiheit der Kinder Gottes führen. Frei von Süchten, frei von Alkohol, frei von Drogen, frei von Pornografie, frei von Gewalt, frei von Lüge. Frei von Manipulation, frei von allem Bösen, frei von Sünde in Jesus Christus. Ist das nicht herrlich? Das ist doch gewaltig. Ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann können wir sagen mit Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, dass du jung wirst wie ein Adler, der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden, auch uns. Der Herr segne uns. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet und bringt dem Herrn die Dinge wirklich von ganzem Herzen. Betet für die Menschen, dass sie gerettet werden. Betet, dass wir Freimütigkeit haben zur Verkündigung. Betet, dass der Herr sich verherrlicht. Ja, Herr, so kommen wir zu dir und wir möchten beten, wie du es uns gelehrt hast. Und wir bitten dich ganz herzlich, lieber Herr, lass uns deine Zeugen sein. Erfülle uns mit der Kraft deines Geistes. Mach die Kranken bitte gesund, Herr, und öffne unser aller Herzen und Mund, Herr, dich zu verherrlichen in der kommenden Woche. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.